dass Russland am 24. Februar die Ukraine überfallen würde, damit hat keiner gerechnet, keine Experten, niemand. Außer wahrscheinlich Russland selbst. Und obwohl wir doch immer wieder erleben, dass es weltweit Kriege gibt. Es gibt Kriege im Jemen, man sagt, das ist eine menschliche Katastrophe dort. Jahrzehntelang Kriege im Kongo, in Syrien, der Krieg geht schon 11 Jahre lang. Und es gibt genügend furchtbare Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea, teilweise in China, in der Türkei und vielen anderen Ländern mehr. Ist es so seltsam, dass uns Deutsche plötzlich dieser Krieg in der Ukraine so berührt? Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und ich glaube, das liegt daran, dass dieser Krieg nicht mehr auf einem anderen Kontinent abläuft, sondern auf unserem Kontinent, in Europa, teilweise direkt vor unserer Haustür. Und dazu kommt noch, dass dieser Krieg das Potenzial hat, ein Weltkrieg zu werden, bei dem sogar eventuell sogar Atomwaffen eingesetzt werden. Dieser Krieg und die Situation kommt also ganz nah an uns heran. Aber es ist nicht nur dieser Krieg, der ganz nah an uns herankommt. Es gibt schon länger, merken wir, es gibt andere Sachen, die wir auf einmal als Bedrohung erfahren. Corona haben wir auch, hat in China angefangen. Wir merken auf einmal, das betrifft uns. Unsere Wirtschaft, Gemeinschaft, Kultur und viele andere Dinge mehr sind voll betroffen. Und das Gleiche gilt auch für den Klimawandel. Das ist nicht etwas, was irgendwie jetzt am Inselstaat im Pazifik passiert, sondern wir hier merken, auf einmal gibt es in Deutschland massive Überschwemmungen, es gibt Katastrophen. Wir merken auf einmal, wir können uns dieser Sache nicht mehr entziehen. Wir als Deutschen leben nicht mehr auf einer geschützten, schönen Insel, sondern wir sind konfrontiert mit Situationen, die sind global und wir haben keinen Einfluss mehr darauf. Und das verunsichert uns. Und das macht uns auch teilweise richtig Angst. Und wie das immer in Krisen ist, fangen wir auch als Christen auf einmal an zu fragen, wie ist das denn mit der Endzeit? Was läuft da jetzt ab und wie können wir jetzt das, was da geschieht, mit der Bibel übereinbringen? Wo, an welchem Punkt der Endzeit sind wir denn? Sind wir schon weit fortgeschritten oder kommen wir noch dahin erst? Und das Entscheidende, und das finde ich ganz wichtig, ist, dass wir uns fragen, wie gehen wir denn richtig mit diesen Ereignissen, die global hier passieren, die vor unserer Haustür passieren, wie gehen wir damit richtig um? Und wie können wir Mut und Kraft bekommen, damit uns das nicht erdrückt und hilflos macht? Und deswegen möchte ich heute mit euch mal so einen apokalyptischen Text, wir haben ihn vorhin gehört, aus dem Matthäus-Evangelium uns anschauen. Aber bevor wir da einsteigen, ist mir wichtig, dass wir noch ein paar Dinge klären. Es wird immer wieder behauptet, dass die Endzeit die Zeit ist, kurz bevor Jesus wiederkommt. Aber die Endzeit ist die Zeit oder hat begonnen in dem Moment, als Jesus das erste Mal auf die Welt kam. Und sie endet dann, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Das heißt also, wir finden uns schon fast seit 2000 Jahren in der Endzeit. Und dann ist natürlich die Frage, an welchem Zeitpunkt sind wir denn jetzt? Und dann lesen wir die Texte und wir deuten ja, das passiert da und das passiert da und dann muss ja das passieren. Also wie können wir das einsortieren? Und da ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, was Jesus sagt. Er sagt nämlich, und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Und deswegen ist es vollkommene Zeitverschwendung, wenn wir jetzt versuchen, Gottes Zeitplan, also die Zeitabschnitte, richtig einzusortieren. Gott will das nicht. Ich meine, wir können ganz klar sagen, wir sind näher am Wiederkommen Jesu als noch vor gestern, klar. Aber wir wissen nicht, was genau wann passieren wird. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn man die Offenbarung sich durchliest. Ihr werdet Sachen lesen, man denkt immer, das geht so chronologisch, das passiert da und da, das passiert nicht. Man liest so ein Ding, dann sagt man, das ist doch schon längst passiert. Und dann liest man weiter, das würde danach kommen, das ist noch gar nicht. Und manche Sachen sind passiert, passieren aber nochmal. Und das ist vollkommen konfus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht versuchen, das zu verstehen, sondern es geht vielmehr darum, dass wir uns mit den Zeichen, die beschrieben werden, auseinandersetzen. Und dass wir verstehen, was da abläuft, was das sein könnte, was da passiert ist. Und da ist jede Generation von Christen wieder neu aufgefordert zu fragen, was hat das jetzt, was beschrieben wird, in meiner Zeit zu bedeuten? Und dass wir dann auch verstehen, was gibt uns Jesus denn an die Hand, damit wir damit richtig umgehen können? Und genau das wollen wir jetzt mit dem Text tun, den wir gehört haben. Jesus erzählt da in Matthäus 24. Er sagt da, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Also was Jesus hier erzählt, Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen, das hat er vorausgesagt. Und ich denke, es bedarf überhaupt keiner Erklärung dazu, weil wir momentan das ganz live und stark immer wieder erleben. Weil das aber so massiv ist und weil uns das Angst macht, weil wir dachten, da haben wir keinen Einfluss drauf oder das erdrückt uns. Deswegen sagt Jesus hier etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Selbst wenn es zu einem Atomkrieg kommen sollte, dann ist das nicht das Ende. Nicht Putin bestimmt das Ende dieser Welt. Nicht wir Menschen bestimmen, wann das Ende kommt, auch wenn sie noch so brutal und rücksichtslos sind. Auch Gott bestimmt, auch nicht wir bestimmen unser Ende, sondern allein Jesus Christus bestimmt, wann das Ende ist. Und deswegen brauchen wir keine Angst haben, dass irgendwas mit uns passiert, was wir nicht mehr unter Kontrolle haben. Jesus bleibt Herr dieser Welt und er ist Herr auch über dein und mein Leben. Wenn Corona, der Ukraine-Krieg und noch viele weitere schlimme Dinge und Katastrophen uns leben wollen, dann dürfen wir wissen, dass Jesus uns in seiner Hand hält. Er lässt uns mit diesen Katastrophen nicht alleine, sondern er nimmt uns, wenn wir ihn suchen, ihn zuflucht, er nimmt uns die Angst und er schenkt uns wieder Hoffnung, auch wenn alles so hoffnungslos aussieht. Und neben diesen Katastrophen, die alle Menschen jetzt betreffen, beschreibt Jesus dann auch noch das, was nur wir Christen erleben können. Er sagt, dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Genau das ist immer stärker in dieser Welt. Und wir haben das damals hier in diesem Gottesdienst vor einigen Wochen mit Open Doors ja sehr anschaulich gezeigt bekommen. Aber genau wie das, was wir mit diesen Naturkatastrophen gerade gehört haben, genau diese Dinge, die beschrieben werden, da dürfen wir wissen, selbst wenn wir Verfolgung erleben werden, so dürfen wir wissen, dass wir in dieser Verfolgung niemals allein sind. Jesus ist da, er steht uns zur Seite und deswegen verspricht er an einer Stelle im Lukas-Evangelium, Denkt daran, ihr sollt nicht schon vorher darüber nachgrübeln, wie ihr euch vor Gericht verteidigen könnt. Denn ich selbst werde euch Weisheit geben und euch zeigen, was ihr sagen sollt. Dem werden eure Gegner nicht widersprechen können. Also wir dürfen sicher sein, wenn wir verfolgt werden, wir kommen ins Gefängnis und wir haben nichts, wir fühlen uns schwach, dann dürfen wir wissen, dass der Heilige Geist uns hilft, das Richtige zu sagen und richtig zu handeln. Jesus beschreibt Christenverfolgung und dann beschreibt er noch eine andere Gefahr. Und er spricht von Verführungen. Den Unterschied zwischen Verfolgung und Verführung, der sieht erstmal, ja, oder wirkt inneren immer dasselbe. Man wird ja angegriffen und so weiter. Aber es ist ein Unterschied. Der Unterschied ist, dass bei der die Verfolgung der Druck von außen kommt. Der Feind ist also außerhalb. Und das bedeutet sogar, dass in dieser Verfolgungssituation, in dem Christen Druck erleben, die Christen eigentlich zusammenrücken. Aber in der Verführung ist es genau das Gegenteil. Die Angriffe kommen nicht von außen, sondern sie kommen von innen, aus der christlichen Gemeinschaft. Und dann kann es passieren, dass der Bruder oder die Schwester, mit denen man noch zusammen ist, auf einmal zum Feind wird. Wir wollen uns mal diese verschiedenen Versuchungen anschauen. Jesus sagt, viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Das ist eine Verführung. Diese selbstgenannten Christusse, die treten sehr beeindruckend und überzeugend auf. Sie versprechen uns Menschen, für uns persönlich, aber auch für die weltweiten Probleme eine Lösung zu haben. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, unserer jetzigen Zeit, wo wir erleben, wo eine Diplomatie wie im Russland-Ukraine-Konflikt überhaupt nicht mehr funktioniert, eine Diplomatie mit China oder mit anderen Ländern überhaupt nicht mehr weiterkommt, wo die Erderwärmung und viele andere Dinge mehr uns so bedrohen, dass wir gar nicht mehr wissen, wie soll man denn das ändern? Das ist ein idealer Nährboden für Menschen, die dann auf einmal eintreten und dann sagen, hier, ich habe die Lösung für alle Probleme. Ich weiß, wie es weitergeht. Ich weiß, was wir lösen. Ich habe die Hilfe. Und sie werden dann so weit gehen, das geht sogar weiter, sie werden sich selbst zu Gott machen. Wir als Christen, wir müssen uns von solchen Menschen nicht blenden lassen. Und wir können uns fragen, welche Erkennungszeichen merken wir denn, dass jemand wirklich so ein falscher Messias ist? Und das ist eigentlich ganz einfach. Menschen, die so auftreten, binden immer uns oder versuchen uns Menschen immer an sich selbst und ihre Ideologie zu binden. Sie binden uns nie an Jesus Christus. Das ist das einfache Erkennungszeichen. Und neben diesen falschen Christussen spricht Jesus noch von den falschen Propheten auf. Und der Unterschied zwischen einem Lügenprophet und einem falschen Messias ist, dass nicht nur bei dem falschen Messiasen, der tritt für die alle Nation, also für die ganze Welt auf, für alle Menschen, aber bei dem Lügenprophet, der tritt speziell bei uns Christen auf. Das sind Leute, die aus unseren Reihen kommen und dann mit einer Irrlehre Dinge bei uns verkündigen. Und sie versuchen, uns zu überzeugen. Und die Bibel hat, im Neuen Testament gibt es zig verschiedene Stellen, wo Paulus und auch Jesus und andere davor warnen und sagen, passt auf, lasst euch nicht diese Irrlehre aufdrücken. Seid vorsichtig. Und wir können uns fragen, was ist denn die Irrlehre? Damit wir wissen, wie können wir uns schützen? Was ist der Inhalt dieser Lehre? Und man kann so grob sagen, ist diese Irrlehren, die da auftreten, gehen in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist eine liberale Richtung und die andere Richtung ist eine Richtung, eine Form von Gesetzlichkeit. Die liberale Richtung, die betont sehr stark, dass wir die Bibel, Jesus, Gottesdienst und alles, was mit dem Glauben zu tun hat, nicht mehr so ernst nehmen brauchen. Wir dürfen uns doch nicht einengen lassen. Wir haben doch den Heiligen Geist, wir haben die Freiheit. Und dann brauchen wir doch gar nicht uns so drum zu kümmern. Wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten, alles gut. Und dann hört man dann auch, dann wird gesagt, ja, du brauchst doch keine stille Zeit, mach doch nicht so einen Krampf. Alles ist Pflicht und so ein Quatsch. Und das, wenn du das machst, die stille Zeit, es ist doch schon Gesetzlichkeit, alles, was muss, ist verkehrt. Und die andere Richtung, die ist halt das Gegenteil. Wir werden aufgefordert, als Christen uns mehr anzustrengen. Wir sollen alles genau machen und streng dich mehr an und versuch an deiner Heiligung mehr zu arbeiten. Komm so eine Stufe weiter höher. Und du weißt ja nie genau, wie weit du eigentlich bei Christus jetzt bist. Also das reicht noch nicht und mach noch mehr. Und dann wird man angetrieben, noch mehr zu machen. Und wenn wir uns auf einen dieser beiden Lehre so einlassen, dann werden wir auf einmal zwei Phänomene bei uns feststellen. Bei der liberalen Lehre wird uns die Begeisterung für Jesus so langsam immer weiter verlassen. Wir werden lau, wir werden gleichgültig gegenüber Jesus sein. Es wird uns immer schwerer fallen, Jesus in unserem Leben mit einzubeziehen, weil es ist ja nicht mehr so wichtig. Und bei der gesetzlichen Lehre erleben wir eine immer größere Kluft zwischen diesem heiligen Gott und uns sündigen Menschen. Und je mehr wir uns versuchen anzustrengen, näher zu diesem Gott zu kommen, umso anstrengender wird das, umso weiter entfernt sich Gott. Wir erleben da nur Druck und Zwang, aber keine Befreiung. Und das Interessante ist, obwohl wir immer sündfreier leben wollen, gibt es dann so einen Nebeneffekt. Wir fangen auf einmal an, Dinge zu tun, so ganz heimlich. Aber die tun uns nicht gut, obwohl wir wissen, wir wollen das gar nicht. Umso mehr strengen wir uns an und es funktioniert nicht. Und wir leben dann in der christlichen Gemeinschaft in einer frommen Welt und zu Hause leben wir in einer unfrommen Welt. Und egal, ob es diese beide Hauptrichtungen sind oder irgendeine andere Irrlehre, man kann es einfach festmachen an einer Tatsache, was man sehen kann. Es geht immer um eins bei diesen Irrlehren. Sie versuchen uns von Christus zu entfernen. Sie versuchen eine Trennung zwischen uns und Christus hinzubringen. Wenn ich sündige, wo soll ich denn hingehen, wenn nicht zu Christus? Das ist doch meine eigene Rettung. Wenn ich lau wäre, was brauche ich denn als Christus, der mir wieder Liebe und Freude schenkt? Eine gesunde Lehre geht immer dahin, dass Menschen immer mehr an Jesus gebunden werden. Dass wir immer mehr Jesus lieben können. Dass wir sogar wollen, das zu tun, was er will. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir ihn aus Liebe da dienen wollen. Und auch hier sind wir wieder nicht irgendwie ausgeliefert, da sagen, ach, das ist der Teufel, unsere Stimmung, die bestimmen. Nein, wir brauchen auch keine Theologie studiert haben, um uns vor diesen Irrlehren zu schützen. Jesus hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir haben die Bibel und wir haben den Heiligen Geist. Und das sind unsere besten Ratgeber zu erkennen, wo gibt es denn da Irrlehre? Und deswegen kann Johannes es auch in seinem Brief schreiben, wenn er sagt, liebe Freunde, glaubt nicht jeden, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten sich zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Damals war das so und ist heute genauso. Wir können also selbst, jeder von uns kann selbst lernen zu unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Was will Jesus, was will er nicht? Das ist nicht kompliziert eigentlich. Es gibt noch eine weitere Verführung und die kann man auch als im weitesten Sinne auch von einer falschen Lehre oder einer Irrlehre bezeichnen. Und Jesus sagt nämlich davon, Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Jesus spricht hier davon, dass die Menschen sich immer weiter von Gott und seinen Geboten entfernen. Und ich glaube, das können wir in unserer Gesellschaft, so finde ich es zumindest, sehr deutlich erkennen. Wenn Politiker heute ganz selbstverständlich bei ihrer Amtseinführung nicht mehr die Eidesformel sprechen, so wahr mir Gott helfe, dann zeigen sie damit letztendlich, dass sie sich für göttlich halten. Sie brauchen die Hilfe Gottes nicht. Und das, was schockierend ist, was vor 30, 40 Jahren noch jeden auf die Palme gebracht hätte, dass ein Kanzler auf einmal nicht mehr sagt, ich schwöre auf Gott oder ich, so wahr mir Gott helfe, sondern sagt, brauche Gott nicht, das schockiert heute niemanden mehr. Kein Mensch. Das ist normal und viele sagen, ist doch gut, befreien wir doch uns von dem Ballast. Das Interessante ist nur, dass dann auf einmal Dinge passieren, die wir in der Gesellschaft, die Gesellschaft nicht einsortieren kann. Wenn unser Altbundeskanzler, der damals auch bewusst die Eidesformel abgelehnt hat, auf einmal jetzt im Ukraine-Krieg sich weiter zu seinem Freund Putin hält und auch in seinem Vorstandsposten bei der russischen Gasfirma weiter daran festhält, dann wundert man sich auf einmal alle, dass ein Mann auf einmal keine moralischen Skrupel hat, da weiter festzuhalten. Aber woher kommt das? Wenn ich keinen Gott mehr über mir habe, bin ich selbst Gott und sage, was ist gut und richtig. Wie wenig in unserer Gesellschaft Gott noch eine Rolle spielt, das sehen wir auch daran, dass viele ethische Dinge plötzlich auf einmal verändert werden, abgeschafft werden. Da heißt es auch immer klar, Sterbehilfe, Abtreibung ist okay, Abschaffung der traditionellen Form von Ehe, das ist doch überholt und vieles andere mehr, das ist ganz normal geworden. Und interessant ist, wie man das dann begründet. Man sagt, dass diese Gebote von Gott hier eigentlich die Freiheit von uns Menschen einschränken, die verhindern das Leben. Und es wäre doch aus Liebe geboten zu den Menschen, dass man dann diese Gebote abschafft, die das Leben schützt, die Leben, ja. Ein Theologe, den ich zu diesem Thema gelesen habe, der sagte dazu sehr krass, diese vorgeschobene Nächstenliebe ist letztendlich eiskalter Egoismus. Das hat nichts mehr zu tun mit der Liebe, wie Jesus sie versteht. Für mich ist es schon so ein Phänomen, dass Gott, der ja uns geschaffen hat, der uns liebt, der uns die Gebote gegeben hat, nicht um uns zu gängeln, sondern um das Leben zu schützen, dass man ihm jetzt vorwirft, du willst das Leben verweigern, du willst es hindern. Jesus sagt an dieser Stelle dazu, die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Und ich glaube, es ist eine Tatsache, dass je länger dieser Prozess geht, je mehr die Ablösung von Gott in vielen Bereichen geht, dass das zu einer Gesellschaft führt, die wird kälter, egoistischer, selbstgerechter. Wenn kein Mensch mehr irgendeine Autorität über sich hat, ob er jetzt gerade Christ ist oder nicht, aber wenn er sagt, ich bin selbst Chef und ich bestimme, was richtig ist und nicht mehr anderen, dann wird das eine brutale Gesellschaft. Doch wir müssen auch sehen, dass Jesus, wenn er hier davon spricht, dass die Liebe erkalten wird, dass er nicht nur davon spricht, dass es bei uns, bei einer Gesellschaft so ist, sondern er spricht von uns Christen. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Und Jesus sagt uns, seid vorsichtig, passt auf, dass die Liebe nicht erkaltet. Und ich habe mich gefragt, wo passiert das? Und ich glaube, dass das manchmal auch im Umgang einerseits im Miteinander bei uns manchmal passieren kann, Wir haben manchmal einen unheimlichen Kritikgeist, wir wissen vieles besser und dann kann man den anderen fertig machen, man kann da was sagen. Es kann sehr lieblos bei uns manchmal zugehen. Aber ich glaube, es ist auch eine andere Form und die finde ich, die ist fast subtil. Also Liebe miteinander. Jesus sagt ja, lieb deinen Nächsten wie dich selbst, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich finde es interessant, meine Kollegen, mit denen man sich treffen, auch wenn du vom Predigern, egal wo in Deutschland, weltweit hörst, was hat Corona gemacht? Und die sagen mir alle, weißt du, Björn, das ist Phänomen. Corona passiert und Christen kommen einfach nicht mehr in den Gottesdienst. Also, das ist ein Phänomen. Aber es ist ja nicht so, dass sie sagen, oh, ich habe mir eine andere Gemeinde gesucht, das ist besser und ist toller. Könnte ich ja alles verstehen. Nein, die Leute kommen gar nicht mehr. Sie brauchen keine Gemeinde mehr. Jesus und ich. Und ich glaube, dass Corona diese Form, und ich nenne es mal, nimm's mir nicht übel, aber ich empfinde das einen frommen Egoismus, hat das noch beschleunigt. Weil ich nichts mehr bekomme, meine zu bekommen, dann bleibe ich einfach weg und ich kümmere mich nur noch um den Kreis, der mir etwas gibt oder die Menschen, die ich liebe. Aber alle anderen sind mir egal. Es geht ja um mich. Und dabei sagt Jesus, liebe deinen Nächsten. Und es geht darum nicht, wenn wir hier im Gottesdienst uns zusammentreffen, nicht um erstmal um mich. Es geht auch um mich, aber nicht im Ersten. Es geht erstmal um Gott. Aber dann geht es auch um den Nächsten. Und man muss sich bewusst sein, wenn ich hier nicht hinkomme, oder wenn ihr nicht hinkommt, wenn Leute fehlen, dann entzieht ihr eigentlich diesen Menschen die notwendige Liebe, die Gott euch eigentlich gegeben hat, die ihr weitergebt. Und wir fragen, es geht nicht um Mitarbeit, dass mich jetzt keiner versteht, sondern es geht darum, wenn ich hier bin oder einer da ist, dann ist das ein Liebesakt an den anderen. Das ist Gemeinschaft, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Und ich bin mir sicher, dass der Teufel diese Form auch dahin unterstützt. Er sagt, du brauchst doch keine Gemeinde, ist doch alles gut. Denn was kann denn Besseres passieren, als wenn wir Christen weg von der Gemeinschaft sind, wenn wir da nicht mehr da sind? Dann sind wir leichter eingreifbar. Und Jesus warnt deswegen davor. Er sagt, viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Aber hier gilt es auch wieder, dass wir das erkennen für uns. Jesus erzählt das nicht, um uns Angst zu machen. Er sagt, erkenne. Und er sagt, reflektiere, sei dir bewusst. Du bist nicht ein Spielball des Teufels, sondern du bist auch nicht abhängig von deinen Emotionen, sondern korrigiere das. Suche mich, sagt Jesus. Komm mit, weil das passiert dann, wenn wir die Gemeinschaft mit Jesus suchen. Dann passiert es immer, und das ist diese Sünde entwickelt, dass die Liebe zu Jesus größer wird, aber es wird auch die Liebe zu den Geschwistern und auch zu den Geschwistern, mit denen wir Mühe haben, größer. Da, wo wir andere nicht lieben können, fehlt es an Liebe von Christus zu uns. Aber sich zurückziehen, beleidigt, verletzt zu sein, ist nicht die Lösung. Und ich glaube, das müssen wir neu lernen, vielleicht auch in diesem Jesu Weg ist immer hin zu ihm und zu dem Nächsten, sogar zu unseren Feinden hin. Wenn wir jetzt so gehört haben, was alles so vorausgesagt und wie viele Dinge ja schon so eingetreten sind, dann kann man sich auch fragen, ja, warum ersparte uns Gott das denn eigentlich nicht? Warum kann er uns nicht rausholen? Ich möchte euch jetzt ganz persönlich mal fragen, was hat der Ukraine-Krieg, kann auch Corona sein, anderes, aber jetzt mal Corona-Krieg, der Ukraine-Krieg. Was hat er bei dir persönlich ausgelöst? Ist es vielleicht nicht so, dass du ganz neu über dein Leben nachgedacht hast, auch über deinen Tod, weil das ja viel näher auf einen zurückt? Dich vielleicht auch gefragt, was ist, gibt mir überhaupt Sicherheit in meinem Leben? Was zählt in meinem Leben denn überhaupt? Was für Prioritäten habe ich? Ist es nicht manchmal so, dass wir Christen manchmal so leben, so wie Nichtchristen auch leben? Wir haben das Gefühl, wir leben hier ewig auf dieser Erde und wir richten uns so ein, wir sagen, es ist ja alles okay. Und irgendwie existiert Jesus, aber irgendwie reicht uns das doch nur, wenn wir am Ende irgendwo in den Himmel kommen. Das ist doch okay. Aber diese Krise, so habe ich den Eindruck, so habe ich es bei mir auch selbst so erlebt, ist irgendwie so, dass wir auf einmal ganz neu so diese Sachen alle hinterfragen, unser Leben und alles, und wir werden so erschüttert. Und wir fragen uns das, wir machen uns Gedanken auf einmal über das, was David sagt, oder wir verstehen das, meine Zeit steht in deinen Händen. Wir verfügen nicht selbst über unser Leben, sondern es gibt jemand, der verfügt über unser Leben. Und auch Jesus sagt das in der Offenbarung, er sagt das mehrmals, aber gerade fast am Ende der Offenbarung sagt er noch, ich bin das A und O. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und wir fangen neu an, uns zu fragen, was ist überhaupt mit mir in dieser Krise? Was ist mit mir? Wie ist meine Beziehung zu Jesus? Was ist mir wichtig? Und wir werden neu auf Christus geworfen. Die Endzeit und auch, so sagte mal jemand, unsere persönliche Endzeit, die steht nicht in der Macht irgendeiner Diktator, steht auch nicht in der Macht von Putin oder irgendjemand anderen, sondern sie steht allein in Gottes Hände. Und ich finde, das kann uns ruhig machen. Wir werfen uns neu auf Christus und verlassen uns neu auf ihn. Und jetzt werden einige noch sagen, ja, ist trotzdem schlimm, ich möchte euch noch eine Sache mitgeben, die ist mir ganz neu bewusst geworden. Am Anfang der Offenbarung sagt Jesus etwas ganz Entscheidendes. Und das klingt fast schräg dazu, was wir jetzt so wahrnehmen. Er sagt nämlich, glücklich, glücklich, selig sind, heißt das eine andere Übersetzung. Glücklich, wer aus diesem Buch der Offenbarung vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Glücklich können wir sein, dass wir das hören, dass wir das verstehen dürfen. Wenn uns also letztendlich die Zeichen der Zeit Angst machen, dann haben wir, so mein Eindruck, haben wir eigentlich gar nicht verstanden, was Jesus mit dem, was da beschrieben wird oder andere apokalyptische Texte, was sie uns eigentlich sagen wollen. Es geht nicht darum, dass Jesus uns jetzt hier Angst einjagen will, sondern er möchte, dass wir näher zu ihm kommen, dass wir uns an ihn binden und dann werden wir auch die Angst verlieren. Und in die gleiche Richtung geht auch das, was Jesus sagt in unserem Abschnitt. Er sagt da, das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Ich habe auch 3 Kinder, ich habe aber keine Wehen durchgemacht. Also ich habe mitgelitten, stark. Aber alle, die ihr Mütter seid, wie war das denn? Ihr wusstet doch, da kommen brutale Wehen. Und das ist wirklich heftig, also habe ich mindestens einen Eindruck. Aber man sagt ja, wenn Männer Kinder bekommen würden, würden sie, würde es keine Kinder mehr geben. Aber das war heftig. Aber es war doch so, ich habe gesagt, ja, diese Wehen, die nehme ich in Kauf, weil ich weiß, das Beste kommt. Ich werde irgendwann mein Kind in den Händen halten. Und da wird Freude sein. Und ich glaube, genau darum geht es. Dass wir das so als bildlich verstehen. Die Wehen, von denen Jesus erzählt, das sind Vorboten dafür, dass das Schönste, dass Christus nochmal, in Anführungszeichen, geboren wird, dass er kommen wird. Und das ist herrlich. Und wir dürfen uns riesig darauf freuen, weil es das, was dann sein wird, alles übersteigt von dem, was wir je erlebt und uns erhoffen können. Viel, viel größer. Wir dürfen uns freuen an dem, was jetzt, versteht es nicht falsch, aber wir dürfen uns freuen, was jetzt gerade passiert, weil wir wissen, das sind Vorboten von dem, Jesus sagt, es muss kommen. Was kommt? Aber es kommt, es sind Vorboten von dem, was wirklich viel, viel größer, viel wichtiger ist, Christus kommt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, trotz aller Katastrophen, Jesus ist immer mit uns, er lässt uns nie allein. Und er bleibt immer an unserer Seite. Mit ihm durchstehen wir das und wir werden ans Ziel kommen. Amen.